Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt Sendungen, bei denen ich mehr als bei anderen Sendungen die Führung von Sababa spüre. Den Namen von Thomas Lorenz habe ich seit vielleicht 3 Jahren auf meinem Zettel und mir wurde gesagt, zu Thomas musst du unbedingt fahren. Naja, und so vergehen dann die Jahre. Im September 2014 nun nahm ich in Bad Segeberg an einem Seminar teil. Als ich ankam, saß ein netter Mann, den ich nicht kannte, ganz mutterseelenallein auf der Bank und ich setzte mich dazu. Er erzählte mir, dass er seit 19 Jahren nicht mehr hier in Bad Segeberg gewesen ist. Und nach einer weiteren Vorstellung fiel bei mir der Groschen. Du bist der Thomas, der Kinderarzt? Ja, das war er. Als ich ihn nach einem Interview fragte, war er sofort bereit und er lud mich ein, seine Frau Julia und ihn in seinem Heim zu besuchen. Und das habe ich dann gemacht. Das Ergebnis hören Sie heute. Wir legen diese Sendung Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen. Ja, und jetzt sitze ich hier mit Julia und Thomas beim Nachmittagstee ganz dicht an der Nordsee. Und mein erster Wunsch war, oh, ich möchte so gern ans Meer und bis zum Horizont schauen. Das haben wir dann auch gemacht und es war so unbeschreiblich schön. Thomas, du hattest in Bad Segeberg erwähnt, dass du seit 19 Jahren nicht mehr da gewesen bist. Das bedeutet ja, dass du seit mehr als 20 Jahren bei Sai Baba bist. Erzähl mal, wie begann das und wann war das?
Also das Jahr weiß ich nicht genau. Ich denke, es war schon 3 Jahre, bevor ich zum ersten Mal hingefahren bin. Das war 1988, also 85 habe ich schon mal gehört bei einer Freundin. Die hatte mir von Sai Baba erzählt und da habe ich immer ein bisschen über sie Witze gemacht und habe gesagt, ach, sie mit ihrem Guru, der mit seinem Wuschelkopf hatte sie so ein kleines Bild in ihrem Zimmer hängen. Da habe ich schon von ihm gehört. Und dann ist sie aber auch mal hingereist und hat einen Diamantring von ihm bekommen und hat er zu ihr gesagt, Diamond. Diamant, Diamant, sagt sie. Ich habe nichts verstanden. Sie konnte überhaupt kein Englisch. Sie war eigentlich mit einer Gruppe da und sie hat auch einen Sohn und der hat zu mir dann auch gesagt, weißt du, ich habe dann probiert, ob das wirklich ein Diamant ist. Beim Abwaschen habe ich mich so hingeschmuggelt und habe da so einen Teller entlang. Du weißt, der Diamant sind sehr hart, die können den Teller einkratzen. Dann bin ich so hin und habe den Teller so an ihrem Ring entlang, um zu sehen, ob das auch wirklich echt ist. Und der war wirklich echt, sagt, da war ein richtiger Riss drin in dem Teller. Und die hat sich dann doch ziemlich verändert, auch muss ich sagen. Und dann habe ich schon gesagt, mein Gott, wenn da jemand ist, dass man sich so verändert, ist so schwierig eigentlich, sich wirklich umzustellen, sein Leben alles anders zu machen, dann muss wirklich was dran sein. Und dann, ich meine, ich habe später auch ein Buch gelesen, Der Heilige und der Psychotherapeut, was mir zu der Zeit eigentlich zu moralisch war. Aber es war dann schon, dass ich dachte, na, wenn da jemand ist, der sagt, er ist wie Gott ist, wenn damals Jesus auf der Welt gewesen wäre und ich hätte es gewusst, wäre ich auch hingereist. Das, sowas kann ich mir einfach nicht entgehen lassen. Das muss ich einfach sehen, wie das ist. Und dann bin ich aber, es hat noch 3 Jahre gedauert, dann bin ich da hingefahren. Ja. Ich habe damals lange gesucht, auch so, ich habe ja, so im Kommunismus gesucht für eine Erklärung für die Welt. Ich habe im Obdachlosenlager mitgearbeitet, habe auch Bioenergetik gemacht, so in Psychotherapien, habe auch eine Ausbildung mitgemacht. Und dann war ich aber bei Sai Baba und dann habe ich plötzlich wirklich gemerkt, was das heißt, das Ende aller Reisen, das Ziel aller Reisen. Dann dachte ich, jetzt bin ich irgendwie angekommen, jetzt finde ich einen Zusammenhang, wie alles in der Welt zusammengehört. Also ich hatte schon Schwierigkeiten, das ist Gott, das war für mich allein von meiner Sozialisation als Christ irgendwie, also schier unvorstellbar. Aber ich dachte nach dem ersten Mal, mein Lehrer, das bist du und das sollst du auch sein. Ja.
Jetzt frage ich mal Julia, wann war dein erstes Mal?
Ich war 20 ungefähr, ja. Ich war damals in den Philippinen, weil es mir nicht gut ging. Und einerseits war es eben so gewesen, dass die Kindheit etwas so Schwerwiegendes hatte, dass ich innerlich in etwas Schwerwiegendes hineingekommen bin. Und auf der anderen Seite war aber auch etwas physisch gewesen, woran ich erkrankt war. Und weil ich anthroposophisch aufgewachsen war, wollte ich keine chemischen Mittel haben. Und da hatte ich von den philippinischen Heilern gehört und bin aus diesem Grund dorthin. Und auch wenn ich physisch gesunden konnte, merkte ich, dass das, was mir dort entgegengebracht wird, mich innerlich nicht in das hineinkommen ließ, was ich so Lebensfreude, Lebensimpuls nennen konnte. Und ich hatte dort eben diesen Priester kennengelernt, der war der älteste von 17 Kindern. Der ging einen indischen Einweihungsweg und der meditierte nachts. Und er hat immer gesagt, ich gehe raus irgendwo hin in die schöne Natur. Und da habe ich gesagt, ich komme mit. Ich komme einfach mal mit. Und dann bin ich immer mit und er saß dann seine Stunde. Und dann dachte ich, hups, was machst du? Und da habe ich gedacht, du musst beten. Du musst auch was finden. Nutz die Stunde. Er sitzt. Nutze das. Suche. Suche einfach. Und habe dann gemerkt, dass Licht um mich kam. Und dieses Licht war so beruhigend und so erfüllend, dass ich also jede Nacht wieder rausgegangen bin, um zu meditieren und dieses Licht wahrzunehmen. Dieses Licht hatte aber gleichzeitig, war nicht nur Licht, sondern hatte eine so wohltuende Wirkung auf mich. Und jede Nacht, ich freute mich schon, wenn er sagt, ja, jetzt gehen wir wieder los. Also ich gehe wieder los. Ah, ich wartete schon und dann sind wir eben wieder losgegangen und dann wartete ich immer. Und dieses Licht war so zuverlässig, weil es immer kam und weil die Wirkung immer heilend war. Also ich merkte, dass ich wieder in ein Naturell reinkam, was sich freuen konnte. Ich wusste wieder, was Freude war, was ein Lebensimpuls war. Das ging eine Zeit lang, bis ich mir an einer Nacht mal überlegt hatte, jetzt guckst du nach, woher das Licht kommt. Und innerlich hatte ich diese Erwartung, wenn du jetzt guckst, wenn du wirklich mitguckst, dann wirst du sehen, wie sich die Welten öffnen. Du musst ja in Lichtsphären reinkommen. Licht kann nur von Licht geboren werden. Und dann wollte ich mit diesem Licht mit und dieses Licht machte einen Bogen und zeigte mir Indien. Und dann habe ich nur gedacht, Mai, also von dem das Licht kommt, der mich hier wahrgenommen hat, in meiner innersten Frage nach Hilfe, in einer inneren Not, der lebt. Ja, dass man sowas erkennt und dass es ganz sichtbar ist, wo das Land ist und das ist ein richtiges Schauen, ein absolutes Erkennen. Das ist kein Rätseln, kein noch was. Ja, und dann wusste ich eben, der, und das hat mich wirklich berührt, der dich gefunden hat, der von dir weiß, der lebt. Und wenn er lebt, dann wirst du ihn finden. Und das wusste ich dann da. Dieserjenige, der lebt und er hat einen Namen, den Namen. Und ich weiß, ich kann dich finden, weil du mich gefunden hast. Ja. Und dann brauchte ich ja nur den Namen noch.
Sein Licht weist aus der Tiefe deiner Seele dir den Weg. Genauso wie ein Leuchtturm einem Seemann auf See. Ewig weit ist das Universum, die unendlich. Die
also nur noch der Name.
Genau. Meine Eltern wollten mich besuchen kommen und die Idee war eigentlich gewesen, dass wir über Indien zurückgehen, weil mein Vater war Arzt, war eingeladen bei verschiedenen Ärzten in Indien, um Seminare zu führen. Und ich wartete also auf meine Eltern. Meine Eltern kamen und es fast das Erste war, dass mein Vater sagte, Julia, ich habe dir was mitgebracht. Es ist ein Buch. Lies es mal. Und er packte es aus und ich sah drin, Sai Baba. Ich war so getroffen, ich konnte nicht sprechen, ich war so berührt davon, dass ich diesen Namen, dass es alles stimmte, ja, das Licht war da, ich hatte diese Hilfe, das Licht leitete mich nach Indien, ich habe den Namen gesucht und ich habe den Namen bekommen, ja, das war 79, da war ich 20, genau, da war ich 20.
Und dann?
Ja, dann wurde es ein bisschen traurig, weil mein Vater die Reise nicht über Indien antreten konnte. Und dass mein Vater dann zu mir sagt, aber gell, Julia, du gehst über Indien, gell, Julia, du begrüßt Sai Baba. Und da habe ich gesagt, auf jeden Fall. Und dann sind die abgereist und ich habe dann versucht, das Visum zu bekommen, bin dann nach Indien gereist und ja, bin dann zu Sai Baba gekommen.
Und?
Ja, dann bin ich da hingekommen und ich wollte ihn begrüßen, ich sah ihn dann, ich war gleich in der ersten oder zweiten Reihe, weil es die höchste Anzahl der Reihen waren, 4. Ich bin dann aufgestanden, weil so war ich erzogen worden, man steht auf, man begrüßt jemanden, ich wurde gleich wieder runtergezogen und Sai Baba zeigte mir auch zu sitzen und ich war sowas von irritiert, ja, dass ich am ersten Tag nicht mit ihm reden konnte, am zweiten Tag nicht, am dritten Tag nicht und erst am vierten Tag und ich war absolut getroffen, dass diese Zeit verstreichen musste. Dann hatte ich ein Interview, da haben wir sehr viele Themen angesprochen. Themen aus der Vergangenheit. Es waren Themen, wie man die Vergangenheit zurücklassen kann, dass man die Werte nimmt, dass man die in der Gegenwart lebt, dass man die Gegenwart so schöpft, dass sie Zukunft werden kann. Später kamen noch Heilungen dazu, aber das war, glaube ich, das erste Thema, ja.
Und du hast sofort gewusst, das ist er?
Ja, ich wusste beim ersten Mal schon, welche Klarheit er hat zu dem, ob man den Gedanken aussprach oder nicht. Man bekam die Antwort drauf. Man musste in sich klar sein, weil er sehr schnell reagierte drauf. Doch, das war ganz sichtbar, absolut sichtbar.
Wie alt war er damals?
So in den 50ern, gell? Stimmt das?
Muss er so 50 gewesen sein.
Wie lange bist du geblieben?
Ich wollte eigentlich 3 Wochen bleiben, denn mein Visum lief dann aus und hatte dann nochmal ein Interview bei Sai Baba und es führte das Gespräch dahin, wann ich gehen würde. Und wenn ich mich richtig erinnere, sagte ich zu Sai Baba, ja, ich gehe wieder zurück nach Deutschland in 3 Wochen. Und da sagte er, you're leaving in 3 years, in 3 Jahren. Und da habe ich gedacht, oh weia, das ist ein so hohes Wesen und der verspricht sich. Das kann nicht sein, oh Gott im Himmel. Also wie gesagt, ich war auch wirklich 20, ja. Da habe ich gedacht, oh Gott im Himmel, ich muss dem nochmal eine Chance geben. Und dann habe ich das wiederholt. Ich habe gesagt, in 3 Wochen wiederhole ich. Und er sagte, in 3 Jahren. Und ich dachte, oh Scheiße, jetzt hat er das zweite Mal wiederholt. Und da habe ich gedacht, nee, aller guten Dinge sind 3, ich werde es zum 3. Mal sagen. Und dann habe ich es zum 3. Mal gesagt und er wiederholte das zum 3. Mal. Ich muss noch sagen, jedes Mal, als er es wiederholt hat, hat er sich in den Stuhl zurückgelegt und hat gelacht. Und dann hat er es zum 3. Mal wiederholt und hat nicht mehr gelacht. Dann hat er gesagt, only 3 years. Und es waren dann wirklich 3 Jahre. Ich blieb dann dort 3 Jahre. Ununterbrochen. Und ich habe Sai Baba gefragt, ob ich oben in der Natur auf so einem Felsen wohnen kann. Und das habe ich auch. Ich habe dann immer da oben geschlafen und in diesen Jahren konnte ich eben all die Schritte machen, die zu einer Gesundung führten. Und Sababa hatte gesagt, ich heile dich, aber du musst wollen, denn das wusste ich nicht. Und diesen Willen zu finden, das war ganz schwer für mich. Das zu finden, was es heißt, du musst wollen. Man muss wollen und man muss es finden in sich. Ich hatte seine sichere Hand, seine sichere Führung und durfte nicht nur gesunden, aber ich durfte auch all das erleben, was mir so gefehlt hat im Leben. All das durfte ich leben und erleben.
Nun hatten wir ja gerade Julias Geschichte gehört, die auf den Philippinen begann. Und jetzt, im Juni 2014, wart ihr gemeinsam auf den Philippinen und ihr habt dort an dem Medical Camp teilgenommen. Julia, du bist Eurythmistin und Eurythmietherapeutin.
Genau.
Und Thomas, du bist ja Kinderarzt.
Ja.
Dann erzählt doch einfach mal, was euch dort begegnet ist.
Also es sind immer Ärzte und dann gibt es auch Volunteers. Das sind dann eben Krankenschwester oder Leute, die eben mithelfen, die Medikamente verteilen. Und das hat Julia gemacht. Und ich bin eben als Arzt hingefahren.
Gab es eigentlich einen speziellen Grund, warum ihr gerade dorthin gefahren seid?
Ja.
Also im November 2013, das war der größte Sturm in dem Jahr gewesen. Der hatte auch den Namen Yolanda und das, man sagt, dass, ich hatte es aufgeschrieben hier, 9 Millionen Menschen waren davon betroffen und 6.000 Menschen sind gestorben in diesem Taifun, der auch eine Riesenflutwelle danach sich gezogen hat, die große Zerstörungen angerichtet hat. Und auch jetzt 8 Monate später kamen wir hier und überall konnte man eben noch die Schäden sehen, die abgedeckten Häuser, die umgeknickten Bäume. Und vor allem eben auch, dass die ganze Innenstruktur gestört ist. Die leben ja viel von diesem Kokosnussanbau. Das stimmt doch, ne, Julia? Und Reis, ja. Und die Bäume waren auch alle zerstört. Also die waren richtig abgeknickt oben. Und das, die sagen, das dauert jahrelang, bis das wieder aufgebaut ist. Und deswegen versuchen die auch, das jetzt zu lernen, so mit Bodenfrüchten da, das jetzt auszugleichen. Die sind ja alle arbeitslos geworden dadurch auch.
Ja, ja. Es war ein Taifun und eine Welle, die dreimal über diese Insel hinübergegangen ist. Und die Menschen sind immer noch sehr erschüttert. Man konnte also sehen, dass das, was sie erlebt haben an dieser Zerstörung, noch sehr lebendig und gegenwärtig war.
Ich mache immer Medical Camps auch mit in Puttaparthi und arbeite auch im Krankenhaus. Und die hatten uns dann schon einen Rundbrief gemacht, wer will noch, es war im Januar, glaube ich, zum ersten Mal, wer will damit hingehen. Und dann im Juni war nochmal eine Anfrage, relativ kurzfristig. Und dann, also ich bin ja auch nicht so frei, dass ich jederzeit fahren kann. Ich muss das mit meiner Praxis alles abgleichen. Und Juni, da wollten wir eigentlich unseren Jahresurlaub machen. Also einmal im Jahr mache ich auch mit Julia Urlaub. Sonst fahre ich meistens nach Puttaparthi. Ja, eigentlich dreimal im Jahr, aber eine kurze Zeit haben wir immer zusammen. Und da war genau dieses Camp. Und da dachte ich, Julia, du musst mitkommen. Alleine traue ich mich nicht, weil Philippinen hatte auch einen nicht ganz guten Ruf. Wenn man am Internet guckt, dann ist er schon an der Grenze, muss man aufpassen und es gibt Entführungen. Und da war ich doch ein bisschen unsicher. Und dann dachte ich, Julia, zu zweit ist doch besser, als da alleine hinzureisen. Aber es war mein Wunsch, da hinzureisen. Da hatte ich Sababa auch gesagt, ich möchte da eigentlich mal hinfahren. Und dann ist sie Gott sei Dank ganz kurz entschlossen mit. Ja, und das.
Das Volk ist ein absolut liebenswertes Volk, sehr sozial eingestellt. Zerstörungen konnte man überall noch sehen, überall. Die Häuser waren zerstört, Dächer waren noch abgedeckt. Die Armut selber, das haben wir schon öfters gesehen. Die Hilfe und das soziale Miteinander, das war ganz berührend und das war dort ganz besonders in den Philippinen.
Und diese Medical Camps, wie ist das entstanden?
Also das wüsste ich gar nicht ganz genau. Es gibt halt eine ganz große Gruppe von Medizinern, das ist hauptsächlich getragen eigentlich von den Amerikanern, die das auch immer unterstützen, aber auch in vielen anderen Ländern gibt es das Help Ever, und wie heißt das dann?
Help Ever, Hurt Never.
Und das, also die anderen Länder machen das viel mehr als in Deutschland. Wir haben ein sehr ausgewogenes soziales System, also, aber in anderen Ländern ist das, da kommen viele Katastrophen vor, es sind immer Seileute, die dort auch hinfahren oder auch internationale Camps werden angefragt, zum Beispiel von Russland auch an die Amerikaner oder auch an die, sind ja meistens Inder, die das tragen, muss man sagen. Also dass wir Ausländer, also wir so, sagen wir mal, wie der Zahnarzt aus Österreich oder so oder der Orthopäde, wir sind wirklich eine ganz wenige, die das sind. Die meisten sind alles Inder, aber die sind viele indische Ärzte, arbeiten im Ausland. In Großbritannien, in Amerika. Und die sind die Hauptträger von diesen Camps. Und es war schon schön zu sehen, wie die Sai-Familie einen eben da auch begrüßt hat. Wir wurden am Flughafen abgeholt. Die haben uns in ihrer Wohnung wohnen lassen. wir waren sofort wie eine Familie und das war eigentlich wunderschön. Und wir haben auch gesehen, dass die Sai-Bewegung, man denkt ja, ach, im Ausland, das sind gleich Hunderte oder Tausende, so wie in Indien. Aber das ist ja da auch nicht. Also in Philippinen, die hat mir gesagt, in Manila, ich glaube, das sind vielleicht, was hat sie gesagt, 12 Familien oder so. Die tragen die ganze Bewegung, die unterhalten eine Schule, die kümmern sich, dass diese ganzen Freiwilligen dort zum Arbeiten kommen können. Die nehmen die Leute immer auf, die kümmern sich um die Flüge, um den Hintransport. Das sind so Sai-Devotees wie du und ich. Und dann habe ich eben auch gemerkt, es müssen nicht 100 Ärzte wohin fahren, um irgendwas zu machen, oder es müssen nicht 10.000 Patienten kommen, auch wenn es 1.000 Patienten sind und 7 Ärzte, dann ist das einfach, also wirklich, wie Sai Baba sagt, es zählt eben auch die Qualität und nicht die Quantität und man muss nicht denken, ach, wir sind doch viel zu wenig. Es hat immer gepasst, wir waren immer genug, es war richtig familiär und es war, also es war perfekt. Wir hatten sehr viele Patienten, aber es waren nie zu viele Patienten. Wir hatten auch mal einen halben Nachmittag frei, wo wir eins die Schule angucken könnten, die dort unterstützt wird auf den Philippinen. Es hat sich genauso ergeben, dass wir dann schon um 2 Uhr mit den Patienten fertig waren. Und dann haben wir uns noch die Schule angeguckt, die dort unterstützt wird. Also es ist immer so, wie es ist perfekt, das habe ich da gesehen.
Und die Patienten, wissen die, woher ihr kommt? Also haben die eine Ahnung von Sai Baba?
Ja, es ist einer von der Sai-Gruppe eben dort gewesen, der hat sich zusammengetan mit der Bevölkerung, um anzugucken, wo das meist getroffene Gebiet ist, um dort die Camps eben aufzustellen. Und daher weiß der Bezirk Bescheid, wann Hilfe kommt und sie wissen auch ein wenig Bescheid, welche Hintergründe diese Bewegung hat. Und ja, und zwar das eine Motto, was auch als Plakat dann aufgehängt wird, das heißt Love All, Serve All.
Diese Camps könnte man vielleicht vergleichen mit Ärzte ohne Grenzen oder ähnlichen Organisationen. Nur, dass der Name von Sai Baba hier bei uns zumindest in Deutschland in diesem Zusammenhang in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist.
Ja, also das stimmt schon. Also diese medizinischen Camps, das ist halt in Deutschland auch nicht so verbreitet, aber wir waren ja da und da waren ja auch viele Altgediente. Der eine hat gesagt, was hat er gesagt? Ich habe schon 1.000 Medical Camps gemacht, also so ein älterer Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Und in dem Ort Tacloban, da haben wir ein kleines Haus, das sind nur 4 Zimmer und das ist so wie die Station. Da steht Sai, also Sai Home heißt das. Satya Sai Organisation stand da. Daneben stand Rotes Kreuz Genf. Daneben noch eins, amerikanisches Rettungsdienst, so und so, ich weiß den Namen nicht mehr. Und von dort aus fahren wir los. Und da sind wir auch losgefahren mit dem Auto, richtig cheap. Ich dachte richtig, boah, so richtig jetzt, Satya Sai Organisation fährt jetzt aufs Land mit ihren Jeep und rettet alle Leute. Und dann saßen wir da auch in diesem Dorf und gegenüber war eben auch die Kirche zu sehen. Die sind ja christlich, hauptsächlich auf den Philippinen konnte man die Kirche sehen. Und dann sah man eben Jesus, wie er einem Knaben, einem Kind die Hand einfach reicht. Und da habe ich gesehen, das hat nichts damit zu tun, welche große Organisation so ist, dass wir den Namen von Sai Baba hochhalten und jetzt ihm große Ehre machen. Das ist so, wie alle auf der Welt zusammenhalten. Wir reichen nur eine Hand, eingebettet in alle anderen Organisationen, eingebettet in alle Menschen, die das machen. Und so sind wir wie alle Brüder, so habe ich das empfunden. Nichts mehr mit, ja, die tolle Sai-Organisation rettet jetzt auch noch die Philippinen. Das spielt auch gar keine Rolle. Und die Leute haben dort auch gesagt, was am schönsten für uns ist, dass wir gesehen haben, wie viele Freunde wir auf der Welt haben, dass Leute sich um uns kümmern. Die Arbeit, die man macht, das ist oft ein Tropfen auf den heißen Stein.
Wie ist das für euch, dort die Menschen, die Kinder zu sehen, die alles verloren haben, die leiden? Wie kann man das ertragen, nicht allen Menschen helfen zu können?
Das ist eigentlich nicht ertragbar. Man kann einfach nur im Kleinen mithelfen. Und wenn es in jedem Herzen so ist, dass das Leid unerträglich wird und dass man gerne mithilft, dann werden wir wie Brüder und Schwester. Und so nur können wir auch das Leid lindern, wenn jeder Einzelne dazu was beiträgt. Aber wenn man bei sich anfängt, wenn man für sich sucht, was trage ich bei? Und eigentlich lindert sich das Leid nur, wenn jeder für sich sieht, Mensch, da ist Leid und irgendetwas beiträgt. Und dieses Gefühl erwacht, wir sind alle hier Brüder und Schwestern. Und das Leid, was der empfindet, ist auch mein Leid.
Und da muss man gar nicht so weit gucken ins Ausland.
Genau, hier, wo wir wohnen. Genau.
Also ich glaube, wenn man in der Handlung, also wenn man selber in der Handlung ist, dann trifft dir immer ein Mensch gegenüber und dann ist es plötzlich die Begegnung und die ist wie herausgehoben aus diesen ganzen Vorstellungen, wie schlimm und wie katastrophal das ist. Dann siehst du den anderen und dann ist es wie ein Freund, wie ein Bruder und es ist, kranke Kinder, das sind für mich die größten Helden. Also in der Handlung wird das für mich immer einfach nur schön und dann ist der Beruf nur schön. Es ist nie so, dass ich denke, ach Gott, das muss man alles angucken, diese Schicksale. Natürlich ist es auch schwer, aber das, was man bekommt, das, ach, das wiegt das. Ich bin so dankbar also für diese Arbeit und ich finde es einfach wunderschön, muss ich sagen. Ja. Und einer hat uns auch erzählt, also in Tacloban, da musstest du manchmal aufpassen, dass sie dich nicht dreimal am Tag abfüttern, weil alle Organisationen dahin gefahren sind und dich füttern wollten. Deswegen sind wir ja auch nochmal weiter auf die Dörfer gefahren, weil die haben gesagt, da sind schon so viele hier in Tacloban, fahrt bitte auf die Dörfer, wo keiner hinfährt. Und da sind wir auch hin und das wäre sehr gut. Also wir waren nochmal außerhalb von diesem Zentrum, wo eine Organisation an der anderen war, das war schon auch ein bisschen witzig. Ja. Also die Hinreise und so, das zahlt man selber, aber der Aufenthalt dort, das Wohnen, die Verköstigung, das übernimmt alles diese Organisation. Und auch die Medikamente, das sind ja, in Indien sind Medikamente ja günstig, also auch für, sind ja auch Amerikaner, die zum Teil dahinter stehen, das geht schon einfacher. Aber in Philippinen, die haben ja fast deutsche Preise für ihre Medikamente. Und das übernimmt alles diese Organisation. Also das sind Tonnen von Medikamenten, die da eingekauft werden und da verteilt werden. Das übernimmt alles, ich meine hauptsächlich diese amerikanische Sai-Gruppe. Und die Philippiner haben das auch unterstützt in ihrem Rahmen, was ihnen möglich ist, die Familien. Was dann aber sehr schön war, was aus diesem Camp herausgekommen ist, einer von Malaysia war auch da, ein Volunteer, aber ein Geschäftsmann auch. Und er hat uns eben erzählt, nach dieser Katastrophe hat er Sai Baba gesagt, was kann ich dafür tun? Dafür möchte ich helfen und dafür brauchen wir auch das Geld. Und er sagte, danach ist das Geld geflossen in Strömen. Und er hat sich uns angeschlossen und hat gesagt, was können wir noch tun außer diesen Camps? Dann hat der eine gesagt, ja, wir unterstützen ja diese Schule. Wir kochen für die jeden Tag, bringen wir den Kindern dort Essen. Und sagt, ja, noch mehr als diese Schule. Naja, sagt er, es gibt nur einen Arzt für diesen ganzen Distrikt, also einen Government-Arzt. Es gibt auch ein paar private. Der ist völlig überfordert. Ja, was können wir? Können wir nicht eine kleine Klinik dort? Also jetzt nicht ein Krankenhaus, sondern so eine Klinik da. Dafür möchte ich die Gelder bereitstellen oder wollen wir die Gelder bereitstellen von dieser, das ist dieser Bezirk, der um Malaysia herum ist. Ich weiß nicht, Region sowieso heißt das. Und da ist einer, der über die Gelder Bescheid weiß. Und er hat gesagt, und wir brauchen Taxis, es gibt nur zwei Taxis, die die Leute in die weit entfernten Krankenhäuser bringen können. Eins davon ist dauernd kaputt. Können wir nicht auch Taxis für die zur Verfügung stellen? Und es wurde dann auch in Puttaparthi dann auch beschlossen, dass Gelder dafür da sind, dass eine Klinik da aufgebaut wird mit einem Arzt, der kontinuierlich dort ist, dass zwei Taxis zur Verfügung gestellt werden, die rund um die Uhr da sind, um die Leute zu versorgen. In Puttaparthi wird das dann von allen vorgetragen und dann wird gesagt, will die Sai-Organisation diese Gelder, die da sind, in diesen Aufbau von einer Klinik geben, will sie die beiden Taxis finanzieren und das wurde dann abgesegnet, vor allem auf diesem Treffen jetzt, das war zu, wann waren wir da, Guru Purnima, da wurde das dann übernommen und dann kamen sie auch zu sagen, habt ihr das schon gehört und es ist von allen bewilligt worden, also man kann nicht so, die Sai-Organisation ist schon strikt organisiert, also so spontan mal irgendwas machen geht nicht. Aber das hat sich alles umgesetzt. Alles, was da angefangen hat, wurde weitergeführt und großen Maßstab auch, muss man sagen, weitergeführt. Und es war, als wir da waren, eben auch Gelder bereit für Kinder, die zum Beispiel schwierigere Operationen hatten, Lippenkiefern-Gaumenspalte oder schwere Herzfehler. Das hat er gesagt, das übernehmen wir alles von diesem Fonds. Also die Arbeit ging einfach auch darüber noch hinaus, dass wir nur jetzt 5 Tage lang da waren und dann wieder weg waren. Das ist das Schöne. Und das ist, glaube ich, auch das Gute. So habe ich es auch von anderen gehört, von der Sai-Arbeit, dass sie eben immer noch weitergeht. Es ist nicht nur, wir kommen da und wir zeigen, dass wir da sind, machen alles und dann sind wir wieder weg, sondern es ist immer, die sind Monate, immerhin auch auf Haiti, waren die noch ganz lange Zeit da, bis das wirklich alles wieder in Ruhe kommt und dann sind sie wieder gegangen. Ich weiß nicht, ob es 2, 3 Jahre waren, so lange wird das aufrechterhalten. Und die Camps sind immer nur so bestimmte Kernpunkte, aber die Arbeit, dass das Sai-Home immer besetzt ist, immer. Das Essen gekocht wird jeden Tag. Also das war wirklich schön. Und die Camps sollen jetzt auch langsam aufhören, weil das Gebiet organisiert sich wieder selber. So eine Klinik, die dauernd da ist, ist sinnvoller als jetzt vielleicht immer diese Camps nochmal, die so 5 Tage das irgendwie punktuell aufgreifen. Jetzt ist, soweit ich weiß, nur noch ein Medical Camp geplant. Aber das Sai Home geht kontinuierlich weiter, die Schule wird weiter versorgt und es wird diese Klinik aufgebaut.
Ja. Stichwort Klinik. Von den Philippinen machen wir jetzt einen kleinen Sprung zurück nach Indien. Thomas, außer solchen Einsätzen, du bist der Kinderarzt, arbeitest du auch noch im General Hospital in Prashanthi Nilayam? Sprichst du Telugu oder wie verständigst du dich dort mit den Kindern oder ihren Eltern?
Am Anfang war es recht schwierig. Als ich dort anfange, haben die auch gesagt, ne, ach, wir haben genug Ärzte und ja, mit den Medikamenten und du kannst auch kein Telugu. Und dann habe ich aber gesagt, naja, jetzt lass mich einfach, ich setze mich einfach mal dazu und ich höre einfach erstmal zu. Und dann habe ich mich dazu gesetzt. Damals waren auch noch nicht so viele Ärzte. Später gab es richtige Rotationslisten, wer wann kommt, von wann bis wann. Es dürfen nicht mehr als 3 Ärzte gleichzeitig sein. Jeder muss mindestens 2 Wochen kommen. Aber so habe ich mich da langsam reingeschmuggelt. Und dann kannten die mich schon und beim nächsten Mal war ich dann wieder da. Aber ich habe lange Zeit auch dann gearbeitet dort und haben sie zu mir gesagt, du darfst auch auf der Veranda sitzen. Der Barber hat gesagt, die ausländischen Ärzte sind genauso meine Ärzte wie die Ärzte hier. Die gehören genauso zu mir. Und dann durften wir ganz vorne, was ich ja wirklich der schönste Platz, den es überhaupt auf dem ganzen Darshan-Platz gibt, dass man ganz vorne sitzt, wo sein Barber dann eben immer ankommt, wo er dann seine Runde macht und auch wieder zurückkommt. Also wir haben ja wirklich den besten Platz. Er kommt einmal auf dem Hinweg und auf dem Rückweg ganz nah an einem vorbei. Und gerade wenn man, wie ich, dann auch jahrelang immer in den ganzen Reihen unten gesessen hat, auf dem Darshan-Platz, dann weiß man erstmal, wie schön das ist. Und ich kann mich noch gut erinnern, einmal mit so einem jungen Arzt, sag ich auch, mein Gott, weißt du noch, guck mal, wie schön wir hier sitzen, weißt du noch, wie das so unten war? Sagt er, ja, das weiß ich noch, das Anleihen und welche Reihe bist du? Und dann landest du doch ganz hin. Mein Gott, haben wir hier ein Glück, sind wir gesegnet. Und das war wirklich also ein Traum, da sitzen zu dürfen, das ist wunderschön.
Ja, ihr wurdet um diesen Platz immer echt beneidet.
Ja, dann sitzt man an der Barber, guckt erstmal die nächsten 10 Male vorbei. Ich sitze 2 Meter vor ihm und der guckt mich nicht an. Ich denke, ich komme her, ich arbeite in einem Krankenhaus, ich mache alles, was du willst. Ich tue das, ich bete, ich meditiere, ich arbeite, ich komme jederzeit und du guckst mich nicht mal an. Und irgendein anderer neben mir guckst du an zum Beispiel, dass man dann auch getroffen ist. Ich saß da auch einmal und dann kam auch ein Arzt, der kam gerade an, stürzt zu seinem Barber vor, oder sein Barber ruft ihn da vorne, stürzt man nicht vor. Ein bisschen stürzt man schon. Naja, sein Barber nimmt ihm gleich den Brief ab. Ich meine Güte, ich sitze da, sein Barber sitzt jetzt schon seit 2 Wochen mir den Hintern platt und meinen Brief hast du noch nicht genommen. Und dann saßen wir auch zusammen, dann sage ich, ah, hast du einen Brief schnell abgeben können? Und dann hat er gesagt, na weißt du, das war nicht mein Brief. Das war der Brief von einer Devotee und da ist das Kind umgekommen bei einem Tsunami auf Haiti. Und ein paar Tage später ist ihr Mann an einem Schlaganfall gestorben. Und der Brief von dieser Frau, den habe ich gegeben. Und den Brief hat er gleich genommen. Und so wissen wir gar nicht, wenn er mit jemand spricht, wenn er jemand Zuwendung gibt, was überhaupt dahinter steckt. Und dann hat die Kinderärztin, mit der ich zusammenarbeite, auch gesagt, das geht uns genauso. Wir sehen, mein Sababa ist immer in der Reihe, in der Darshan-Reihe, immer geht er zu einer Frau. Und wir denken auch, warum geht er immer zu der hin? Wenn man dann geguckt hat, dann war es so, sie hatte 3 Kinder gehabt, der Mann war gestorben, sie war am Boden zerstört, sie war depressiv. Deswegen ist er zu ihr hingegangen. Für uns denkt es immer, ach, der bevorzugt den, der hat es ja gut. Aber was wirklich dahinter steckt, das wissen wir überhaupt nicht. Und das hat irgendwie gar keine Aussagekraft, was er mit wem, wo, wie spricht, was wir uns dazu denken aus lauter Eifersucht. Und wenn die Zeit reif ist, dann ist sie reif. Und wenn sie nicht reif ist, dann ist es 10-mal richtig und wahrscheinlich lernt man mehr, wenn er ein 10-mal nicht anguckt, als wenn er ein 10-mal anguckt. Das war meine Erfahrung auch. Und ich habe so oft gemerkt, dass der Barber alles weiß, was in diesem Krankenhaus vor sich geht. Dass er von allem Bescheid weiß, auch dass er immer da ist, dass er ihm das Gefühl gibt, dass er einfach da ist. Dass man was lernen kann dadurch, wie man demütig wird, wie man auch bescheiden wird. Dass man eben nicht der Arzt ist, der alles kann, überhaupt nicht in keinster Weise. Aber dass er einen nie alleine lässt.
Julia und Thomas, ihr verbringt ja fast eure gesamte Freizeit im Dienste für Swami. Woher kommt eure Hingabe?
Ich glaube, als Antwort auf die Fürsorge, Achtsamkeit, Gegenwärtigkeit, Führung von ihm.
Ja, ich könnte gar nichts anderes machen. Und ich war auch bei dem Samadhi, als der Baba seinen Körper verlassen hat. Und ich konnte ganz vorne an seinem Grab auch sitzen. Und ich dachte, meine Güte, es war schmerzvoll, aber ich war immer da. Und ich dachte, ich will alles machen, was du willst. Ich möchte für dich da sein. Und ich habe immer gemerkt, was ich glaube, was ich für ihn mache, mache ich eigentlich für mich. Du gibst mir so viel und was kann ich für dich machen? Es ist ja eigentlich gar nichts, so wenig. Und ich möchte auch was für dich machen. Und dann, wir als seine Schüler, was hat er uns gesagt? Was hat er auch seinen Studenten gezeigt, dass wir das aufgreifen? Selbst wenn man glaubt, dass man etwas für ihn macht, es ist nur für einen selber.
Thomas, was ich die ganze Zeit schon im Blick habe, dieser Ring hier, der ist doch auch von Swami, oder?
Ja, das stimmt. Erzähl. Da hat meine Hand genommen und dann hat er gesagt, ah, Marriage Ring. Und das war dieser andere Ring. Und dann hat er diesen Ring gemacht.
Wir sind hier nicht
im Fernsehen. Genau, dann hat er eben diesen Ring mit den drei Diamanten gemacht und hat ihn über meinen Finger geschoben und hat gesagt, das ist ein Merging Ring. Und ich war auch erst am Anfang ein bisschen Merging. Vielleicht, weil mein Vater Kaufmann ist, bin ich mehr kaufmännisch orientiert. Dachte, Merging, das ist so Kaufmannsring, so. Und dann sagt Merging Ring. Und dann da, ach, Merging, to merge with God. Und das ist eben Merging Ring, Marriage Ring und Merging Ring.
Also verschmelzen mit Gott.
Ja, das erinnert mich natürlich immer. Es ist ganz toll, wenn man so einen Ring hat. Der hat auch gesagt, I know what you want. Eins meiner ersten Interviews, ich glaube, da war auch Gerd Nordbeck dabei und der hat einen Ring bekommen. Und dann, ja, ist natürlich, jeder kriegt das, was er verdient, das wusste ich ja schon immer und so, aber irgendwie scheint es mir doch im Kopf gewesen zu sein mit den Rings, das hat mich immer fasziniert, obwohl ich sagen muss, ich mag keine Ringe, also ich würde so, von selber würde ich mir keinen Ring kaufen, Ehering, der ganz einfach und schlicht ist, ja, aber sonst einen Ring nicht, aber von Sababa einen Ring, ja, da bin ich natürlich ganz dankbar für, dass ich das immer so tragen kann, das schon, aber es gibt auch andere Erlebnisse mit Sababa, wo es einfach ganz, ja, in Interviews ganz kleine Sachen sind, wo man einfach sieht, wie liebevoll er an einen denkt. Ich hatte so ein Schaumkissen, also sowieso diese Matratzen, wo man drauf schlafen kann, aber als klein zum Sitzen, weil ich immer Schwierigkeiten habe mit dem Sitzen. Und das habe ich irgendwie auch immer ins Interviewraum mitgeschafft. Ich weiß nicht, alle müssen ja alles immer abgeben, aber das hatte ich irgendwie immer, hatte ich mein Kissen dabei, also diese Matratze. Und dann hatten wir auch ein Interview und Sababa ist rausgegangen, um etwas zu holen aus dem Raum. Dann habe ich mein Kissen genommen, bin aufgestanden und habe diese Schaumstoffmatratze so auf die Türschwelle gelegt, dass er da drauf treten musste, wenn er kommt. Und dann dachte ich, oh weia, vielleicht ist das ja unhöflich und vielleicht macht man das ja gar nicht. Und Sababa kam rein in den Raum, er blieb auf dem Ding stehen und ganz liebevoll hat er seine Füße auf dieser Matte bewegt. Und dann ist er weitergegangen und ich habe mir die Matte wieder genommen. Und das war mein Erlebnis. Also in solchen einfachen Kleinigkeiten, da sieht man, wie liebevoll er ist. Und wir hatten auch lange Zeit, da hatte ich immer mit den Taschentüchern, dass ich der Baba mein Taschentuch geben wollte. Das hat er dann auch ganz liebevoll gemacht. Und ich habe ihm auch ein Taschentuch gegeben und dann hat er aber nicht nur das Taschentuch genommen, er hat meine Hand dann weiter gehalten in der Zeit und einfach die Hand die ganze Zeit gehalten. Und einmal haben wir auch so ein Tuch von Clara. Clara hat dann auch gesagt, unsere Tochter, bitte gib der Baba auch ein Tuch von mir, er soll das segnen. Alle wollten ja diese gesegneten Tücher haben. Dann habe ich ihm das Tuch gegeben für Clara und dann hat er das Tuch von Clara genommen und hat es an seine Wange gelegt und hat es mir zurückgegeben. Also in solchen einfachen Sachen, wie liebevoll jede Geste, das ist unbeschreiblich eigentlich.
Und die Matte hast du noch?
Also die Matte habe ich noch, da sitze ich immer noch drauf.
Und das war meine Frage, ja, ob du auf der
Matte... Taschentücher haben wir auch einige.
Aber auf der Matte sitzt du auch immer noch?
Wenn wir unsere kleine Seilgruppe haben, dann sitze ich immer auf der Matte und dann sage ich auch mal den anderen, wollt ihr auch mal drauf sitzen? Aber ich sitze nicht jeden Tag drauf. Es ist aber, was immer da ist, also gar nicht so die Matte, was immer da ist, ist diese Geste, wie er aus der Tür raustritt und einfach diese Matte bemerkt und dann liebevoll, wie so die Kätzchen, die machen doch auch so einen Milchtritt, wie er dann so hin und her tritt und dann erst weitergeht.
Julia, hast du auch so ein unvergessliches Erlebnis?
Ja, also ich war schwanger mit dem ersten Kind und als unser Interview fertig war, verteilte er Sababa immer die Vibhuti-Päckchen. Und bevor er bei mir war, habe ich ganz schnell gedanklich gesagt, bitte gib mir ein Rätsel, wann das Kind zur Welt kommt. Sababa hat zuerst ein Päckchen, dann zwei. Ja. In meinen Schoß fallen. Und ich wusste also, gut, darum geht das Rätsel. Und dann hat er mir die anderen so in die Hand gegeben. Ja, dann haben wir hin und her überlegt, was sein könnte. Ist es Januar, der zweite? Bin nicht drauf gekommen. Ich dachte immer, so einfach kann das nicht sein. es war der 2. Dezember, der erste Advent, ein Sonntag, so war es also. Ja, wie Thomas eben sagte, dieses liebevolle Eingehen auf jemanden, ohne dass man ausspricht, wonach einem das Herz ist, dass er so liebevoll auf einen eingehen kann, das ist eigentlich ganz besonders bei ihm.
Ein schönes Erlebnis, das war auch noch, also wenn man so verheiratet ist, ist es nicht immer nur einfach. Und dann hatten wir auch ein Interview und dann hat sein Papa zu mir gesagt, good boy. Und dann habe ich ganz stolz zu meiner Julia rübergeguckt, good boy, guck mal. Dann sein Papa guckt mich so an und macht so, but she's much better than you. Und mein ganzer Ruhm war wieder dahin, naja.
Ihr wisst, Leute vom Radio sind immer neugierig und meine letzte Frage gilt diesem wunderbaren und berührenden Foto hier. Da sehe ich Swami und Thomas ganz dicht beieinander, fast als ob sie miteinander flüstern. Mögt ihr darüber noch etwas erzählen?
Ja, wir Ärzte haben schon immer darauf gehofft, dass wir endlich auch mal wieder ein Interview bekommen als Gruppe und es gab ja schon lange keine Interviews mehr in dem Sinne. Dann war es doch noch dieser eine Tag nach seinem Geburtstag war das eben, dass doch mal dieses Interview im Tempel war.
Das war ganz besonders. Das war ganz besonders.
Und das war wirklich ein Erlebnis. Sein Papa war ja schon relativ krank auch. Das konnte man sehen. Er hat sehr schwach auch gesprochen. Sein Papa ist dann auch wirklich zweimal durch die Reihen gegangen. Einmal hin und noch dreimal durch die Reihen gegangen. Und hat dann auch nochmal wie Buddypäckchen verteilt. Und das war einfach, ja, es war unheimlich ergreifend, ihm noch einmal so nahe zu sein. Und ja, das, da kann man einfach nur dankbar für sein. Das war. Sein Papa hat immer gesagt, ich komme, wenn du mich am wenigsten erwartest, wenn at least expect us. Und er hat gesagt, naja, sein Papa, so einfach ist das nicht. Ich denke ja nur an dich. Wie willst du mich da überraschen? Und trotzdem ist es immer so passiert. Er hat es mir immer gezeigt. Er hatte zum Beispiel, da ging er mir vorbei und ich sagte, Swami, please interview oder Swami, can we please have an interview? Wie kann das sein, dass du mich jemals überrascht? Er geht an mir vorbei. Ich sage, Swami, please interview. Er geht vorbei, vorbei. Er dreht sich um, haut mir die Briefe auf den Kopf und sagt, go. Also als ich schon wieder aus dem Kopf hatte und selbst in diesem letzten Interview, also was ja wirklich auch Sai Baba ja eigentlich, ja, wo er, das war ja auch durch die Krankheit, man hat ja selber auch schon Angst gehabt um ihn. Und trotzdem war es noch so, da hat er auch wie Buddypäckchen verteilt und ich dachte auch, ach Sai Baba, es ist nicht immer so einfach, auch wenn man vorne sitzt, ich möchte mit dir sprechen, das geht überhaupt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Es ist genauso, wie wenn du ganz hinten sitzt und hast ein Interview, dann ist das manchmal wahrscheinlich noch besser. Mich hast du dann doch nicht so beachtet. Also selbst in diesem Moment habe ich das gedacht, als er vorbeiging. Und dann hat er eben auch nochmal die Vibhuti-Päckchen verteilt und er konnte ja kaum noch werfen. Er hat sie, die gingen ja nur so vielleicht einen halben Meter oder so. Und dann hat er auch mein Vibhuti-Päckchen, er hat so geworfen, aber es ging gar nicht mehr. Es fiel auf die andere Seite rüber. Wir saßen in einem Gang, die Männer auf der einen Seite, die Frauen auf der anderen. Das Vibhuti-Päckchen fiel auf die andere Seite. Und er hat gesagt, naja, mein Vibhuti kriege ich noch. Und ich gehe dann rüber auf die andere Seite und beuge mich nach dem Vibhuti-Päckchen. Und als ich hochkomme, dann winkt er mich zu sich. Und dann hatte ich eben ganz nah mit ihm sprechen können, also weil ich ihn auch nicht verstanden hatte. Ich habe mir immer gewünscht, ich möchte dann ganz nah bei dir sein, aber so ganz nah. Und so war es dann auch. Ich war ganz nah bei ihm. Und ja.
Thomas verstand ihn nicht und ist dann so an ihn heran. Und das ist das Bild, ja, dass die ganz nah aneinander sind.
Ja, nee, der Baba hat eben ganz leise gesprochen, also er hat ja sowieso leise gesprochen, aber ich habe es auch nicht verstehen können. Ich muss sagen, manchmal bin ich auch ein bisschen schwer von KP, so wie mit diesem Ring, ja, Merging Ring. Und er hat dann immer gesagt, Doktor, Doktor, und ich habe es nicht verstanden, aber dadurch, dass ich es nicht verstanden habe, bin ich immer näher an ihn rangekommen, weil ich, es tut mir leid, ich verstehe nicht, aber ich bin immer näher an ihn und immer näher und immer näher und immer näher. Doktor, 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 das hat er eben gesagt, also dann wusste ich es plötzlich. Und dann, ich habe mir immer ein Foto gewünscht. Und dann war dieses letzte Interview und dann hatten wir auch dann die Fotos bekommen danach und alle hatten Fotos und von mir war nur ein ganz entferntes Foto, ganz weit entfernt. Und ich dachte auch, na, das macht mir nichts aus. Und von Julia, so ein schönes Foto. Julia war sowieso die Beste von allen. Also sie hat gesagt, sei Baba, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist und verlass uns nicht. Also es war so schön, ich war so gerührt. Naja, war ein bisschen traurig, weil von mir eben kein Foto da war. Und dann habe ich aber auch auf den Fotos gesehen, oder jemand hat mir das gesagt, da stand noch ein anderer Fotograf. Da habe ich gesagt, wer ist das denn? Der Fotograf hat gesagt, der ist von Radio Sai. Oh, das ist der Fotograf, der ist arbeitet bei Radio Sai. Geht da mal hin, ob die noch Fotos haben. Und dann bin ich dorthin gegangen und habe gesagt, wir sind von der Ärztegruppe, wir hatten das Interview, gesagt, ja, ja, ich habe noch Fotos von euch. Und dann hat er mir diese Fotos gegeben und da war eben dieses Foto, wo ich so ganz nah an Sai Babas Wange bin. dann habe ich doch noch mein Foto bekommen. Aber es ist immer irgendwie ein bisschen spannend. Jetzt bin ich so glücklich über dieses Foto, aber es ist eigentlich nicht so, dass man da ein großer Held ist, sondern wie viele denken, ach, jetzt redet er mit dem, er ist ein toller Typ und so, hat so einen nahen Kontakt, oft ist das für einen selber immer eine Lehre in allem, was es ist. Und ja, kann eigentlich nur demütig sein und denken, naja, noch viel zu lernen. Ich war dann noch einmal auch im Krankenhaus zu Shivarati. Kurze Zeit später hat Sabhavya dann seinen Körper verlassen. Und da waren wir alle noch überrascht, dass ein Shivarati trotzdem nochmal gekommen ist, obwohl er so krank war im Rollstuhl. Er konnte sich ja kaum noch im Rollstuhl halten, muss man ehrlich sagen. Und dann habe ich aber auch gedacht, naja, dass sein Geist eigentlich, man sagt oft so, dass der Geist dann fast noch freier wird, wenn der Körper einfach weniger wird. So habe ich es mir zumindest vorgestellt. Und in dem Moment haben sie auch das Essen reingetragen, dieses Prasadam für ein Shivaratri. Und dann habe ich gesehen, was das bedeutet eigentlich. Anabrahman, Gott ist das Essen, dass er viel mehr ist. Er ist, dass er dieses, das hört sich jetzt profan an, er ist das Essen, aber das, was uns ernährt. Nichts sind wir ohne ihn, nichts sind wir ohne dieses Essen, was Gott uns zur Verfügung stellt, was er ist. Nichts sind wir, nichts wäre, nichts wenn. Und alles ernährt uns. Alles ist da, um uns zu ernähren. Und es ernährt uns und es geht wieder zurück in die Natur. Es gibt nichts Besseres, wie was recycelt wird als Essen. Das ist er. Es ist viel mehr als diese Salbaba. Es ist schön, ihn zu kennen und das, ich möchte ihn nicht missen und keine Sekunde möchte ich ihn missen. Aber er ist eben viel mehr, als wenn man ihn so begrenzen will auf seine Form oder Salbaba, hast du mich angeguckt oder nicht. Viel, viel mehr. Das habe ich in diesem Bild gesehen. Anabrahman, ohne ihn sind wir nichts.
Das heißt, das mit dem Ernähren, das ist dieses, dass Saibaba das ernährt, was das ewige Leben in uns ist. Was wir kennen, was die Nahrung für uns hier ist, der Erhalt, das ist das, was wir von Saibaba bekommen, das Erwecken, das Wachwerden in unserem Geiste. Das ist das, was Saibaba ist. Die Nahrung, die wir im Geiste brauchen, die kriegen wir, wenn er zu uns spricht. Die kriegen wir allein, wenn wir ihm gegenüberstehen.
Ja, wie du das eben sagst. Das Essen ist nicht Materie, das sind keine Proteine und Kohlenhydrate, sondern das ist einfach, das ist schon personifiziert, das ist Gott, das ist er. Er ist dieses Essen. Ohne das würden wir nicht sein.
Aber nicht alleine. Er ist das, was das Geistige ist, was wir als Nahrung, was wir als Erweckung erleben in uns, im Geistigen, das ist er. Das ist er dazu. Das heißt, wenn du dich nicht selbst als geistiges Wesen wahrnehmen kannst, was du eben kannst, allein wenn du ihm gegenüberstehst, dann bist du auch nicht da. Du bist nicht allein da, weil du physisch existent bist. Du bist dadurch da, dass du selbst dich realisierst, dass du weißt, du bist, ich bin. Und das konnte man allein durch die Begegnung mit ihm oder allein, wenn man ihn gesehen hat und wenn es 10 Meter weg waren. Das war das, was er als Nahrung geben konnte, ohne dass er mit einem sogar sprechen brauchte. Das ist das Besondere an unserem hohen Wesen.
Danke. Nein, wir danken auch, wir freuen uns.
Ja, genau, wir danken dir auch.
Sarvam kalvidam brahma, truly all is God. Sarvam kalvidam brahma, truly all.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Wir waren bei Julia und Thomas Lorenz. Danke für eure Gastfreundschaft und dieses wunderbare Gespräch mit euch. Damit verabschiedet sich Ihr Radioteam für heute wieder von Ihnen. Am Mikrofon sagt Tschüss Ihre Evelyn Seliger.
Truly all is God. Mm. Sarvam Alvidam Brahma. Truly all is God. Om Sarvam Alvidam Brahma. Truly all is God. Om Sarvam Kalvidam Brahma. Truly all is God. Om Sarvam Kalvidam Brahma. Truly all.